Wunderbar. Ich grüße auch alle, die online heute auf unserer Homepage dem zweiten Teil meiner Predigt zu den zwei Wegen zuhören. Ich möchte, wie versprochen, heute über die Gefahr von den falschen Propheten, hier sehen wir den ganz groß im Bild, über diese Gefahr sprechen, die auf die Gläubigen wartet. Denn Jesus, der sprach im Zusammenhang mit diesen zwei Wegen, über die ich in der letzten Woche gepredigt habe, er sprach in Matthäus 7 ausführlich darüber. Worum ging es nochmal in der letzten Predigt, für alle, die vielleicht nicht dabei waren? Jesus, der forderte ja von seinen Zuhörern eine Entscheidung. Welchen Weg willst du denn gehen? Welche Pforte? Die weite Pforte, wo alle durchgehen, oder die schmale Pforte? Willst du auf den breiten Weg gehen, der hier so groß in Gelb dargestellt ist, oder auf dem schmalen roten Weg der Nachfolge Jesu? Welches Ziel willst du mit deinem Leben denn erreichen? Das ewige Leben, hier der rote, schmale Weg geht zum Fahrstuhl, der dann hochgeht zu Gott, ja, oder die Verdammnis. So persönlich die Entscheidung ist, die Jesus von uns Menschen erwartet, so wichtig ist es, dass man auch sieht, dass dieser rote Weg Gnade bedeutet. Die Nachfolge Jesu, auf dem schmalen Weg zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein, das ist keine Leistung, auch wenn es herausfordernd für uns ist. Schaut mal, wie ich das auf dem Bild gemalt habe. Der schmale Weg, der ist rot. Der ist rot wie das Blut von Jesus, das er vergossen hat, damit Gott uns gnädig sein kann. Wir laufen quasi ja auf der Basis, auf der Grundlage von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir können das nicht verdienen, diesen Weg. Wir können es nur gehen und dankbar mit jedem Schritt sein und sagen, danke Gott, dass ich dein Kind sein darf. Der schmale Weg ist rot wie die Leidenschaft, mit der Gott, Jesus, dich und mich heute liebt, trotz all unserer Fehler und Macken, die wir immer noch haben. Und auf diesem roten Weg, wenn man genau hinschaut, dann sind wir keine Einzelkämpfer, auch wenn wir uns manchmal so fühlen. Wir sind nicht allein, wir sind hier zusammengestellt als eine Weggemeinschaft. Darum ging es in der letzten Predigt auch etwas. Und so sollen wir uns einander helfen, dass wir auch das Ziel erreichen, indem wir uns ermutigen, tragen und auch korrigieren, wenn es notwendig ist. Es kommen also nicht diese superheiligen Alleskönner-Christen in den Himmel, wo man auf den ersten Blick denkt, oh, das stimmt alles, sondern vor allen Dingen kommen dort die Menschen hin, die sich Gottes Gnade jeden Tag neu, jeden Schritt auf dem Weg neu schenken lassen. Gott ist der, der da macht, dass wir wirklich am Ziel ankommen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das nochmal zur letzten Predigt. Und heute gehen wir nun mit Jesu Worten in Matthäus 7 einen Schritt weiter, denn dieser schmale Weg, den wir hier so sehen, der rote Weg, der ist umkämpft. Da ist noch nicht alles fertig, wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Wer mitlesen möchte, Matthäus Evangelium Kapitel 7, ich lese mal Vers 15, den ersten Vers. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Die falschen Propheten, das Falsche, das ist eine Realität auch im Leben von uns Christen, dass wir mit so Menschen zu tun haben. Im Grunde stimmt mein Bild an dieser Stelle nicht ganz, fiel mir hinterher denn ein, denn dieser falsche Prophet, der gehört laut Jesus ja nicht hier groß auf den großen, breiten Weg, sondern hier auf den schmalen Weg. Jesus sagt, die kommen zu euch, zu denen, die ihr schon auf dem richtigen Weg seid. Und dieser falsche Prophet, der ist also mittendrin in der Schafsherde und der sieht äußerlich wie ein Christ aus. Er tarnt sich als Wolf im Schafspelz. Er macht alles mit, was die Christen machen. Er spricht immer seine Gebete, gibt seinen Zehnten oder was nicht alles. Und es gibt nicht nur einen davon, sondern laut Jesus gibt es mehrere. Seht euch vor den falschen Propheten, das ist eine Mehrzahl, Plural. Auf dem breiten Weg der Gottlosigkeit, da gibt es auch solche Irrlichter, solche Menschen, so schillernde Leitfiguren, die die Massen in die Irre führen. Menschen, die so einen großen Slogan haben, die sagen, Gott ist tot beispielsweise. Die sagen, Religion ist Opium fürs Volk. Die sagen, Hauptsache, du hast Spaß. Die sagen, alle Religionen sind gleich. Die sagen, es gibt sowieso keinen Himmel oder der Himmel ist für alle da. Also irgendwelche Sachen, die aber immer im Licht von Gottes Offenbarung der Bibel falsch sind. Aber diese Menschen, die treten hier nicht als Propheten auf, weil die haben gar nicht den Anspruch, im Namen Gottes zu reden. Als Bibelleser, da kennen wir Propheten zuerst im Alten Testament, im größten Teil unserer Bibel. Und im Alten Testament war der Prophet entweder vom Berufswegen her ein Prophet oder weil er von Gott berufen wurde. Und meistens hat Gott dann diese Propheten gebraucht, um das Volk Israel und auch die Chefs, die Könige zu kritisieren, weil sie immer wieder den rechten Weg schon im Alten Testament verlassen haben. Und das muss für Propheten wie Elia und Elisa, für Jeremia und Jesaja und die anderen, es muss richtig zermürbend gewesen sein, dass sie immer wieder Gottes Gericht angedroht haben, immer gesagt haben, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr von Gott weglauft, dann verlasst ihr das Leben, dann müsst ihr das auslöffeln. Und das Volk Israel musste das immer wieder auslöffeln. Sie mussten auf diesem schmalen Weg, damals im Alten Testament schon, sie mussten den anderen Gläubigen ein Stoppschild vor die Nase setzen und sagen, Götzendienst ist falsch, Lieblosigkeit ist falsch, Gott zu verlassen ist falsch. Eine kleine Kostprobe aus Jesaja 31, Vers 6, da muss Jesaja sagen, kehrt um. Er muss sich gegen die Masse stellen, gegen den Strom, der in die falsche Richtung läuft. Kehrt um, ihr Israeliten, kehrt um zu dem, von welchem ihr so abgewichen seid. Wer hört so eine Kritik schon gerne? Wenn man wirklich mal die Ohren gewaschen kriegt vom Pastor. Manchmal durften die Propheten auch ermutigende Nachrichten sagen, das Gericht dauert nicht ewig, Gott wird einmal einen Retter schicken, von einer Jungfrau geboren, Jesus wurde angekündigt, auch der Himmel oder das Leben nach dem Tod bei Gott wurde angekündigt. Und was haben die unterm Strich gemacht, die Propheten? Sie wiesen immer wieder auf Gott hin und auf die Gebote Gottes, die gut sind für den Menschen, damit er nicht abstürzt vom richtigen Weg. Und auf den Retter, der überhaupt das Gute ermöglicht. Und dann haben wir im Neuen Testament auch nochmal die Propheten. Und das müssen wir verstehen, wie gute Propheten funktionieren, damit wir dann auch verstehen, was Jesus hier mit schlechten Propheten, mit falschen Propheten meint. Im Neuen Testament, da gab es Propheten, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, die haben einmal eine Hungersnot vorausgesagt, die auch wirklich kam. Paulus, dass er in die Gefangenschaft kommt für viele Jahre, das wurde ihm vorher schon vom Propheten gesagt, die waren sich einig. Der hat gesagt, ich gehe trotzdem, weil das Evangelium muss sogar nach Rom in den Knast. Die prophetische Gabe, die hat der Gemeindeleitung der ersten Gemeinde gezeigt, dass da ja Hananias und Sapphira mit ihrer Spendenquittung geschummelt haben. Ja, und dann konnten sie nicht ihr falsches Spiel weitermachen und haben Konsequenzen bekommen. Und dann haben wir das ganze Buch, das letzte Buch unserer Bibel, die Offenbarung hier hinten. Und die zeigt uns prophetisch vom Propheten Johannes, Apostel Johannes, welche Sicht Gott auf die Weltgeschichte hat, auch auf das Ende der Welt und was danach kommt. Echte Prophetie ist also wichtig. Sie zeigt uns, wo es lang geht, worauf wir hoffen dürfen. Sie zeigt uns aber auch, wo ein Stoppschild ist, wo man aufpassen muss. Echte Propheten, die geben also das, was sie von Gott hören, weil sie offen sind für Gott, weil sie sich auf ihn ausrichten, ihre Satellitenschüssel dahin stellen, wo sie hin muss. Sie geben dieses Wort Gottes unverfälscht weiter. Sie filtern das nicht. Sie sagen der Gemeinde nicht, was die Gemeinde hören will, sondern wenn etwas schlecht ist, dann kritisieren sie das auch. Und das erfordert von ihnen als Menschen Mut und auch Charakterfestigkeit. Sie sind für die Herde der Gläubigen auf diesem schmalen Weg der Nachfolge, sie sind so etwas wie Hütehunde. Wenn die Gemeinde so eine Herde Gottes ist, ja, der Hirte, der hat dann so Hunde, die ihnen doch helfen, und wenn die Schafe da in links weglaufen oder rechts, na, dann kommen die Hunde herbei und bellen da und die Schafe gehen dann wieder in die richtige Richtung. Und so sind ein bisschen die Propheten gedacht, dass sie immer wieder die Gemeinde auf dem richtigen Weg halten und vor Gefahren bewahren. Aber was ist nun, jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext, was ist, wenn die Gemeinde, die auf diesem schmalen Weg ist, wenn die auf jemand hört, der wie ein Wolf im Schafspelz eben nicht echt ist, der nicht die Worte Gottes hört oder der die Worte Gottes vielleicht hört, aber nicht ungefiltert weitergibt, sondern alles so in Häppchen portioniert, dass man da gut zuhören kann. Ein Wolf im Schafspelz, ein Wolf, wenn der kommt, dann will der fressen, dann will der sich selber bereichern, dann will er, wenn er kommt, die Herde zerstreuen. Und wenn auf dem schmalen Weg, wenn da ein Wolf erscheint und da sind Schafe drauf, dann stürmen die nach links und rechts und viele werden auch runterfallen oder sagen, oh, dann gehe ich lieber zurück auf den breiten Weg, da falle ich nicht runter. Dann Christsein ist mir zu kompliziert, wenn da nur Streit ist und Verwirrung. Jesus warnt und er sagt zu den Christen damals und heute, zu uns, seht euch vor. Nehmt die, die euch Christen auf diesem schmalen Weg leiten, unter die Lupe. Und da nehme ich mich selber nicht aus, nehmt mich unter die Lupe. Und wie genau das unter die Lupe nehmen funktioniert, das sagt Jesus dann in den nächsten Versen ab Vers 16. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus spricht hier in dieser Stelle von zwei Sachen. Er spricht von den Früchten, danach noch von Autorität. Und wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört, dass die Früchte des Geistes, die sind gut. Da ist Liebe, Geduld und Gnädigkeit, Barmherzigkeit. Da ist das, was wir uns wünschen, das, was Leben ermutigt, was schön ist. Das kommt von Gott, wenn da gute Früchte sind. Aber die negativen Früchte, die kennen wir eben auch. Wenn ein Mensch in seinem Leben ja Verwirrung und Böses ja einfach weiter verbreitet und letztendlich nicht liebt. Wenn sich christliche Gemeinde auf dem schmalen Weg, der schon schwer genug ist, wenn sich christliche Gemeinde an jemand orientiert, der solche Dinge tut, dann verirrt man sich. Offenkundig, ich lese es nochmal nach Luther aus dem Galater 5, offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Paulus sagt, davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn ein Prophet eng mit Gott zu tun hat, dann sollen diese negativen Dinge nicht Teil seines Lebens sein. Man kann vielleicht vorher ein Trunkenbold oder was auch immer gewesen sein. Es gibt ja viele Gründe, warum wir ja ohne Gott einfach auch schlechte Wege oder schlechte Entscheidungen einschlagen oder treffen. Aber man darf dabei nicht bleiben. Jeder hat seine Macken. Ich habe auch meine Macken. Und auch Helden wie Petrus, Paulus oder Luther haben ihre Baustellen in ihrer Persönlichkeit gehabt. Jeder von uns hat diese geprägten Muster, auch die schlechten Muster im Kopf doch drin. Die sind wirklich im Gehirn einprogrammiert. Aber wenn der Prophet diese Dinge nicht Gott als Sünde bekennt und sagt, ich möchte das nicht, hilf mir dabei, das zu überwinden. Ich möchte ein gutes Vorbild für die Herde sein. Wenn er da nicht sich vor Gott demütigt, dann hat die Gemeinde nichts von diesem, der ihnen eigentlich helfen soll. Dann sind zum Beispiel die 3Z, die hier genannt werden, Zorn, Zank und Zwietracht. Stellt euch das mal vor, wenn man in der Gemeinde, wenn man solche Eigenschaften hat, man soll eigentlich Gottes Herde zusammenhalten und in eine gute Richtung führen, aber stattdessen gibt es dann die und die und die Meinung und die Meinung und alle bekriegen sich und vergeben sich nicht. Weil Jesus seine Nachfolger liebt und weil er will, dass wir alle auf dem schmalen Weg ankommen, beim guten Ziel, in der Ewigkeit beim Vater. Deshalb warnt er hier so eindrücklich in dieser Textstelle. Und jeder Mensch und jeder Pastor, der noch so geistlich daherkommt, jeder kann fallen. Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 12. Darum, wer meint, dass er stehe, der mag zusehen, dass er nicht falle. Wir alle sind versuchbar, angreifbar. Und wir dürfen von daher nicht bedingungslos anderen Menschen vertrauen, sondern immer Gott. Wir müssen lernen zu prüfen, wer uns da was von Gott weitersagt. Wir sollen nicht jeder Meinung, nicht jeder Bibelauslegung hinterherlaufen, sondern wir sollen sie prüfen, weil Gott uns auch die Möglichkeiten gegeben hat, das zu prüfen. Es ist enorm wichtig, dass wir uns hier in der Bibel gut auskennen, weil man kann die Wahrheit nur prüfen oder die Lüge entlarven, wenn man die Wahrheit, die Gott offenbart hat, wirklich auch kennt. Und zwar auch in der richtigen Art und Weise, nicht nur die Buchstaben, weil der Teufel, als er Jesus versucht hat, der kam auch mit Bibelzitaten. Man kann Gottes Wort auch verdrehen und was ganz Schlimmes draus machen, wenn man dann ja den Geist der Bibel nicht dort auch hineinwirken lässt. Jesus hat gekontert mit der Wahrheit der Bibel, als er versucht wurde vom Teufel, und das können wir auch, indem wir prüfen, was wir hören. Als Hilfe zum Prüfen haben wir aber nicht nur die Bibel als geschriebenes Wort Gottes, Gott hat doch seinen Heiligen Geist in uns hineingegeben. Und vielleicht macht ihr euch zu Hause mal, tut euch den Gefallen und lest den 1. Johannesbrief zu Hause, Kapitel 2. Das ist zu viel, dass ich es hier vorne bringe, aber dort nennt Johannes ja die falschen Propheten, die in die Gemeinde hineingekommen sind, diese Verführer, er nennt sie Antichristen. Die sagen also das Gegenteil von Jesus Christus. Sie führen nicht zum Ziel, sondern weg vom Ziel. Und er sagt dann Johannes, dass diese Verführer gekommen sind und die Gemeinden verwirrt haben, aber dass in der Gemeinde die Salbung des Heiligen Geistes in den Gläubigen drin war. Und die haben geprüft, was sie dort gehört haben und haben die Leute rausgeschmissen. Sie können etwas prüfen, als Christen können wir etwas prüfen, weil Gottes Geist in uns drin ist und sozusagen filtert, wie so ein Spamfilter beim Computer, was richtig ist. Wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Online-Banking, ja, kann geprüft werden, was wir hören. Und spätestens, wenn man merkt, also da ist gar keine Liebe drin. In der Predigt, das geht ja gar nicht um Jesus. Dann ist da irgendwas falsch. Wir haben Gottes Worte und Prinzipien, den Maßstab der Bibel und wir haben als Christen Gottes Geist, der uns helfen will, Irrlehren, Verführung zu entlarven. Und ich habe auch den Anspruch an euch als Gemeinde, dass ihr auch meine Predigten prüft. Und wenn etwas unverständlich ist, dann lieber nochmal nachfragen und dann versuche ich es nochmal besser zu erklären. Weil ich bin auch nur ein Mensch, der Bibel liest und der Gott bittet, zeig mir, was es bedeutet und wie wir es weitergeben können. Die Bibel ist das aufgeschriebene prophetische Wort Gottes und es wäre schlimm, wenn ich dieses Wort Gottes dann zu sehr nach eigenem Gutdünken interpretiere. Das darf nicht sein, es muss gottgemäß interpretiert werden. Das, was ihr in den Predigten hört, das soll euch auf diesem schmalen Weg der Nachfolge ja helfen. Es soll euch bewahren vor Abgründen, wenn man ein Stoppschild hört. Es soll euch Mut machen, wenn ihr euch einsam fühlt oder den Ziel, den Kurs verloren habt, dass ihr wisst, Jesus ist doch an eurer Seite, an meiner Seite. Wenn meine Auslegung nicht auf Jesus als Retter, auf Gottes Gnade hinweist, dann ist es Schall und Rauch und nichtig. Wenn ich euch sagen würde, dass Liebe und Vergebung gar nicht so wichtig ist, dann wäre das Irrlehre, das widerspricht Gottes Wort. Wenn ihr von mir oder von anderen hier vorne etwas hört, was falsch ist, dann erwarte ich entschiedenen Widerspruch. Denn ich denke, wir leben in der Endzeit, so oder so. Und wir müssen von daher wirklich lernen zu prüfen. Gute oder schlechte Früchte können wir also erkennen, wenn wir die Leute und was sie sagen und ihr Leben unter die Lupe nehmen. Aber das Zweite, das ist dann nur Jesus möglich, was er hier sagt. Er kann nämlich ins Herz schauen von diesen falschen Propheten und er kann abchecken, mit welcher Autorität dieser Mensch dort etwas sagt. Hier haben wir wieder die Gerichtssituation vor Augen von den zwei Wegen, die am Anfang des Textes dort waren. Und da steht an jenem Tage, ich lese nochmal ab Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist eine Gerichtssituation und Jesus sagt, ich habe mit euch nichts zu tun, obwohl ihr so fromm hier getan habt. Zur Zeit von Jesus, da gab es die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Berufsfrommen, wenn man so will. Und die haben ganz viele Regeln eingehalten. Aber sie haben dabei vergessen, worum es geht. Die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, die Gott auch durch die Regeln zwischen den Menschen erreichen möchte. Später gab es dann in der Kirchengeschichte viele geistliche Würdenträger, von den hohen Päpsten bis zum jungen Messdiener oder einfach einem freiwilligen Heiligen. Und die haben äußerlich Gottes Sache vorgegeben zu tun, aber ihr Herz, das war stolz und es hat sich nicht der Herrschaft von Jesus unterworfen. Und selbst die tollsten Dinge in Gottes Reich haben, wenn sie ohne Jesus getan sind, keinen Bestand. Es gibt viele Pfarrer in unserem Land und auch Pastoren, auch im freikirchlichen Bereich, wo man fragen kann, tust du das überhaupt mit Jesus gemeinsam oder verbreitest du nur deine eigenen Theorien? Christsein ist keine Moraltheologie. Gott will uns nicht zu besseren Menschen machen. Er will, dass wir in seiner Familie sind, dass wir von ihm ja gekuschelt und verändert werden. Wir sollen nicht mit menschlicher Kraft himmlische Regeln befolgen. Wir sollen den Himmlischen an unser Herz lassen, damit die Beziehung zu Gott uns verändert. Es ist das Unterwegssein mit Jesus, das Gemeinsamsein mit unserem Herrn Jesus Christus auf dem schmalen Weg, was Christsein ausmacht. Und wir haben Gott dabei eben nicht in der Tasche, sondern wir müssen ihn immer wieder neu suchen. Wir sind nicht immer dicht dran an Jesus. Wir fragen manchmal, Jesus, warum lässt du das zu? Das ist dann so ein Hoch und Runter und wir denken, wir stürzen manchmal ab und da wird es dunkel. Und das bleibt uns nicht erspart und auch nicht den Heiligen in der Bibel, wenn man genau nachliest. Wir müssen immer neu nach Gott suchen in unserem Alltag. Wir dürfen ihn immer wieder neu finden und uns für seinen Weg entscheiden. Wenn wir das tun, dann bleiben wir auf diesem richtigen Weg, auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Und als Anwendung von diesem langen Bibeltext wiederhole ich noch einmal die drei Worte von Jesus aus Vers 15, die wir tun sollen. Seht euch vor. Macht die Augen auf. Lasst uns als Gemeinde die Augen aufmachen. Lasst uns lernen zu hinterfragen, was zu Gott gehört und was nicht. Als Christen, da sind wir bereits auf dem richtigen Weg, der zum Leben führt. Aber auch bei uns hier in Prenzlau wird der Teufel immer wieder versuchen, uns zu zerstreuen, uns kleine Herde, uns vom Ziel wegdriften zu lassen. Halten wir darum umso mehr an Jesus fest, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Ihm sollen wir nachgehen, das nennt man Nachfolge. Und achten wir als Gemeinschaft darauf, dass niemand von uns in die Irre geht, und versuchen wir, das, wo wir können, immer wieder Stoppschilder zu zeigen, für den Menschen zu beten, dass er zur Umkehr kommt, dass er selber den schlechten Weg verlässt, auf dem er gerade ist. Und betet auch für mich als Pastor, dass ich meine Funktion hier wahrnehme für unsere Gemeinde. Betet für unsere Gemeindeleitung, dass wir unsere Funktion wahrnehmen für diese Gemeinde, dass alle von uns auch wirklich am Ziel ankommen. Amen.